Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Willkommen bei Bildung in Thüringen. Ich begrüße die Hörer vom Radio OKJ in Jena, von Radio Lotte in Weimar, von Radio SAB in Seifert-Rudolstadt und natürlich die Radiohörer von Radio Frei in Erfurt. Bildungsurlaub, Bildungsfreistellung, Bildungszeit. So wird das unter anderem in anderen Bundesländern genannt. In Thüringen aber heißt es Bildungsfreistellung und ich habe mir heute in die Radiosendung zwei Gäste eingeladen, mit denen ich über dieses Thema sprechen möchte. Das ist zum einen Herr Dr. Paffrath vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Dort ist er Referatsleiter und unter anderem zuständig für das Thema Bildungsfreistellung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Paffrath.
Vielen Dank.
Und ich habe mir ins Studio eingeladen, den Uwe Rosbach. Er ist bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Referatsleiter für den Bereich der Erwachsenenbildung. Hallo Uwe.
Hallo.
Bildungsfreistellung ist ja nichts, was vom Himmel gefallen ist, sondern eher ein historischer Prozess. Warum brauchte man in Thüringen eigentlich Bildungsfreistellung, Herr Dr. Paffrath?
Ja, lassen Sie mich nochmal ausholen, vielleicht weiter zurück in die Vergangenheit blicken. Wir haben ja auch dieses Jahr 2019 das Jahr der vielen hundertjährigen Jubiläen. 100 Jahre Volkshochschulen, 100 Jahre Bauhaus, 100 Jahre Weimarer Republik. Und vor 100 Jahren, circa am 11. April 1919, wurde anlässlich der Friedenskonferenz in Versailles die Internationale Arbeitsorganisation gegründet. Und diese Organisation zog irgendwann 1946 nach Genf um und wurde UN-Sonderorganisation und hat sich dem Arbeitsschutz angenommen, der Arbeitsbildung und diversen Themen rund um Arbeitswelten, versucht einheitliche Arbeitsbedingungen auch in den Staaten zu erreichen, mit Hilfe von Übereinkommen, die dann verbindlich von den Staaten unterschrieben werden und in nationale Rechte ratifiziert werden und durch Empfehlungen. Es gab insgesamt in der Zeit bis heute circa 199, also knapp 200 Übereinkommen und fast genauso viel Empfehlungen. Und eine Übereinkunft war, ein Übereinkommen waren die Nummer 140, Bildungsfreistellung, Bildungsurlaub oder Bildungszeit in den Staaten einzuführen. Und das war 1974. Und bereits zwei Jahre später, also sehr zügig für die hiesigen Verhältnisse, hat Deutschland dann auch dieses Übereinkommen ratifiziert. Also 1974 unterschrieben und dann zwei Jahre später ratifiziert. Man muss aber wissen, auch die Erwachsenenbildung ist Länderangelegenheit. Das bedeutet, man braucht eigentlich diesen formellen deklaratorischen Akt nicht aus Ländersicht. Deshalb haben sich auch Bremen und Hamburg nicht darum gekümmert und bereits 1974, also nach der Übereinkunft, sofort ihre Bildungsfreistellung in dem Senat der Freistädte, in der Hansestädte verabredet und auf den Weg gebracht. Das waren also die ersten, Bremen und Hamburg. Und danach folgten erst andere Länder. Thüringen ist erst vor drei Jahren dazu gestoßen mit Baden-Württemberg. Das sind die beiden letzten Länder, die es umgesetzt haben, bis auf diejenigen, die noch gar nichts gemacht haben. Das ist Sachsen und Bayern. Jetzt zu Thüringen selber war es auch wiederum ein längerer Prozess. Ich habe gesagt, seit drei Jahren, aber hier geht auch die Geschichte einige Jahre noch zurück in die fünfte Legislaturperiode 2009. Da hat die SPD einen ersten Entwurf eingebracht. Allerdings hatte man auch fünf Jahre dann damit zugebracht, über diesen Gesetzentwurf zu diskutieren und kam letztlich nicht zu einem Abschluss. Aus diesem Erlebnis, so würde ich es mal deuten, hat dann die Koalition Rot-Rot-Grün gesagt, wir wollen auf jeden Fall zu einem Ziel gelangen in unserer nächsten Legislaturperiode 2014 beginnend und haben sie in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen, dass sie in den nächsten 100 Tagen dieses Freistellungsgesetz auf den Weg bringen wollen und haben das tatsächlich auch geschafft. zum 1. Juli oder 15. Juli 2016 oder 15, das bin ich selber am Tudeln, hatte man das dann soweit, dass das Parlament zugestimmt hatte und mit Wirkung zum 1.1.2016 hat man dann dieses Bildungsfreistellungsgesetz in Kraft gesetzt.
Uwe Rosbach, du bist bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft als Referatsleiter schon etwas länger aktiv und hast diesen Prozess meines Wissens nach auch immer sehr intensiv begleitet, im Blick gehabt für die Kollegen, zum einen aus die in der Erwachsenenbildung arbeiten, aber auch aus gewerkschaftspolitischer Perspektive heraus. Wie hast du diese Implementierung, sagen wir mal, diese Diskussion erstmal um die Bildungsfreistellung in Thüringen empfunden und dann auch diesen Prozess der, wie kommen wir da hin in die Praxis?
Ja, also auf jeden Fall war es für uns ganz wichtig, dass nach jahrelanger Kampf um die Bildungsfreistellung nun also erstmal in der schwarz-roten Koalition, das ist zum ersten Mal ein Gesetzentwurf also auf die Tagesordnung gesetzt wurde und dann natürlich, das war für uns ganz wichtig, dass die neue Regierung, also unter Bodo Ramelow und Wolfgang Tiefensee und den Grünen gewissermaßen sich da sofort auf die Fahnen geschrieben haben, weil mit diesen drei politischen Formationen haben wir eigentlich seit der Wende einen Kampf hier als Gewerkschaften geführt für ein Bildungsfreistellungsgesetz in Thüringen, also die Angleichung an die Normalverhältnisse, sieht man jetzt mal von Bayern und Baden-Württemberg ab, die es also in Westdeutschland schon seit den 70er Jahren in etwa gegeben hat. Das war ein langer Kampf und wir hatten eigentlich immer dieselben Gegner. Das war jahrelang die CDU gewesen, die sich da verweigert hat. Und das waren natürlich auch die Arbeitgeberverbände und ihre Interessensvertretung.
Warum hat die CDU und warum haben die Arbeitgeberverbände sich dieser Idee eines Bildungsurlaubs denn verweigert?
Ja, da gibt es vielfältige, offen ausgesprochene Argumente. Es ist zu teuer. Das ist das erste Argument. Zweitens, die Wirtschaftsstruktur trägt das in Thüringen nicht. Drittes Argument, wenn sich Arbeitnehmer bilden wollen, dann sollen sie das in ihrer Freizeit tun. Dabei hatte das Bundesverfassungsgericht also schon frühzeitig in den 80er Jahren erkannt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht die Chance haben, aufgrund ihrer beruflichen Beanspruchung sich insoweit fortzubilden, dass sie auch vor allem gesellschaftspolitisch auf dem gleichen Stand sind wie diejenigen, die nicht von ihrer eigenen Hand Arbeit leben müssen. Und das ist natürlich auch eine politische Diskussion insofern gewesen, als wir immer vermutet haben und das zum Teil ja auch offen artikuliert wurde von der Gegenseite, dass man eigentlich politische Beteiligung, politische Bildung für vor allen Dingen politisches Engagement nicht fördern will.
Herr Dr. Paffrat, wie konnte eine Landesregierung und ihr zuständiges Ministerium auf diese Vorbehalte reagieren? Hat sie die in den Blick genommen oder wurde es einfach entgegen dem Willen dieser Parteien durchgesetzt?
Also gegen den Willen von einer großen Partei ist immer schwierig, Dinge durchzusetzen. Man versucht auch immer einen Konsens herbeizuführen, zumal sich ja auch das Klima geändert hat. Ich denke mal, aus den Problemen, die drängender geworden sind, wie Fachkräftemangel und demografischer Wandel, hat man erkannt, dass wir etwas tun müssen. Auf allen Seiten hat man dies erkannt. Wir müssen einmal unsere Arbeitnehmer schulen, damit sie die höher qualifizierten Tätigkeiten auch wahrnehmen können, weg von den unqualifizierten Arbeiten hin zu einer Anreicherung der Arbeitswelt, auch mit höherwertigen Aufgaben, höherwertiger Bezahlung natürlich. Wir müssen sehen, dass wir Lücken schließen, die wir bisher haben. Es gibt, wenn Sie mal den Markt sehen, auch kaum oder der Anteil wird größer von den Lehrstellen, die gar nicht mehr besetzt werden können, von Fachkräften, die man nicht findet auf dem Markt. Jetzt gerade wie jüngst das Beispiel, die Fahrt von Ramelow mit sehr vielen Wirtschaftsvertretern nach Vietnam, um dort sich umzusehen und Verträge zu schließen, damit wir junge Menschen wieder gewinnen können für Ausbildungsberufe, die nicht besetzt werden können. Und da stützen wir uns auf Vietnamesen, die wieder ins Land kommen, wie damals ja auch schon wohl gute Erfahrungen gemacht worden sind. Aber wir wollen natürlich auch, dass die Hiesigen nicht stehen bleiben in ihrer Entwicklung und hinführen zu Lehrgängen und diesen natürlich auch unterstützen, indem sie eine Freistellung erhalten. Das aber nicht ganz gratis, sondern sie ist eine Aufteilung von Aufgaben. Einmal zahlt der Arbeitgeber den Lohn fort und zum anderen zahlt der Arbeitnehmer die Kosten dieser Fortbildung. Ich denke, das ist eine sehr gute Aufteilung und man sieht auch dadurch, dass es ja wie bei einer Schutzgebühr nicht darum geht, einfach mal 5 Tage fernzubleiben, sondern wirklich mit Inhalten diese 5 Tage zu füllen.
Sie haben jetzt vor allen Dingen betont, dass also den Arbeitsweltbezug, so würde ich es mal nennen, Bildungsurlaub kann man in 3 verschiedenen Bildungsbereichen wahrnehmen. Es gibt einmal gesellschaftspolitische Bildungsveranstaltungen, arbeitsweltbezogene und ehrenamtsbezogene. Ist denn das Zugeständnis, dass es insbesondere arbeitsweltbezogene Bildungsurlaube gibt, quasi das Entgegenkommen an CDU und Arbeitgeberverbände, Uwe Rosbach?
Nein, das würde ich nicht so sehen. Das war eigentlich auch in den Bildungsfreistellungsgesetzen in Westdeutschland, dann hieß es immer, politische und berufliche Bildung können Gegenstand sein. Das glaube ich nicht. Das Problem ist, glaube ich, der Widerstand der Arbeitgeber und der jeweils einzelnen Arbeitgeber, der richtet sich doch eindeutig gegen die Autonomie der Arbeitnehmer, selbst zu entscheiden, was sie machen wollen. Immer noch hier häufig auch zu hören gewesen, also der Arbeitgeber weiß, was für Bildung die brauchen und die macht er, die bezahlt er vielleicht sogar auch. Aber Bildungsurlaub hat ja gewissermaßen genau den anderen Ansatz und sagt also, eigentlich müssen die Subjekte, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, selbst entscheiden können, was für sie wichtig ist. Und ich glaube, das Hauptargument der Gegenseite war immer gegen die gesellschaftspolitische Bildung. Und da hat es ja auch in den letzten Jahren sehr viele Bewegungen gegeben. Ich weiß nicht, ob die CDU heute noch so dagegen wäre. Aber wir erleben ja, dass wir politisch wache Bürgerinnen und Bürger brauchen, die nicht auf jede populistische Wahrheitsverkündung reinfallen, die sich selbst schlau machen, die sich bilden und die sich auch politisch engagieren. Und das haben wir immer behauptet, dass es hier auch ein politisch-demokratisches Defizit in Thüringen gibt und dafür soll der Bildungsurlaub auch dienen. Und das war jahrelang aber gewissermaßen so der Knackpunkt, weshalb die dagegen waren und natürlich die Kosten, die damit entstehen.
Das war unser erster Teil zum Thema Bildungsfreistellung in Thüringen. Wir haben den Blick auf das Historische geworfen. Wo kommt denn Bildungsfreistellung her? Weshalb gibt es in Thüringen diese 5 Tage Bildungsurlaub? Und nach der ersten Musik wenden wir uns dann den aktuellen Gegebenheiten der Bildungsfreistellung zu. Wie kommt man eigentlich zur Bildungsfreistellung? Welche Seminarangebote gibt es? Und wo liegen aber vielleicht auch noch die Knackpunkte?
The type to make the first grand move, toss the bait, then I wait for bites. Pescatarian, I pause the pace. I'm domestic marrying in the broad displays. Draws I take like the gun blue blast. Scenario set, if you ain't got a clue, ass. I'm everywhere, fly your aerojet. Body bare in the flesh, then let your tongue do the task. Clock's ticking, boy, you better be a G. If you gon' want your body on me, oh. Are you timid or just gentlemanly? What? Either way, you got a minute till you're sleeping lonely. Tell the time.
body. These hands, they do not lie. Tell the time from my body. Someone and something's on my mind.
Okay, quick if you wanna lift a hem and then hit those bases with a hip rotation. Pick location, drive up to my ends or the hotel suite. Leave the phone start to beep and buzz before you hold L's. No longer repeat the hugs, kisses and touches, lips licked and luscious, wish list and bucket. Both of those you want, postpone, I'm gone. Clock's ticking, boy, you better be a G. If you gon' want your body on me, oh. Are you timid or just gentlemanly? What? Either way, you got a minute till you're sleeping lonely.
Tell the time from my body. These hands, they do not lie. Tell the time from my body. Someone and something's on my mind.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen, heute mit dem Thema Bildungsfreistellung. Ich habe im Studio Herrn Dr. Paffrat vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und Uwe Rosbach, ehrenamtlicher Referatsleiter bei der GEW Thüringen. Jetzt mal mit dem Blick darauf, wie Bildungsfreistellung aktuell in Thüringen funktioniert. Herr Dr. Paffrat, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so kurz erläutern, wie man überhaupt in den Genuss eines Bildungsurlaubes kommt?
Ja, das Verfahren soll natürlich so einfach wie möglich sein, aber dennoch, gerade auch durch die Kritik von Arbeitgeberseite, brauchen wir natürlich ein gewisses Reglement, aber auch dieses ist eigentlich sehr einfach einzuhalten. Und wir haben uns die Domäne bildungsfreistellung.de gesichert. Und wenn man mal bildungsfreistellung.de anklickt, kriegt man dort einmal ein Erklärvideo, was wirklich sehr gut und leicht verständlich einem die Schritte darlegt. Dann hat man alle weiteren Informationen, die man im Internet abrufen kann. Aber kurz zusammengefasst läuft es so, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin interessiert sich für einen bestimmten Kurs und sieht sich schon mal oder erkundigt sich, ob es diesen Kurs gibt in der Richtung. Und wenn diejenige daran gefallen findet, meldet sie sich beim Arbeitgeber mindestens 8 Wochen vorher und sagt also dann und dann in 19 oder in 10 Wochen ist ein Kurs, für den interessiere ich mich, den möchte ich belegen. Antragsformular kann sie auch runterladen aus dem Internet. Also alle Materialien sind dort abgebildet, die man dann ausfüllen kann und ausdrucken kann. Also mindestens 8 Wochen vorher wird es beim Arbeitgeber eingereicht und der Arbeitgeber hat dann 4 Wochen Zeit, darüber zu befinden. Entscheidet er nicht binnen 4 Wochen, gilt es als genehmigt. Nach der Genehmigung durch den Arbeitgeber wird dann der Kurs besucht und anschließend bekommt der Teilnehmer ein Zertifikat über den Besuch dieser Veranstaltung und das muss natürlich beim Arbeitgeber eingereicht werden, damit er auch sieht, sieht, dass derjenige auch da den Kurs besucht hat. Kommt irgendwas dazwischen, Krankheitsfall von Kollegen, dass derjenige unabkömmlich ist, dann kann natürlich der Arbeitgeber immer noch die Notbremse ziehen. Dann muss er natürlich auch dem Teilnehmer die Kosten erstatten, die er möglicherweise schon durch die Buchung eingereicht hatte. Aber da sind immer noch Möglichkeiten offen, hier zu intervenieren, wenn die Wirtschaftslage oder Krankheitsfälle, Grippewelle und dergleichen zuschlagen und das Unternehmen überfordern würde. Auf der anderen Seite, was auch eben eingangs mal gesagt wurde, dass die Unternehmensstruktur in Thüringen Bildungsfreistellung nicht hergeben würde. Auch da hat man ja einen Schritt auf die Arbeitgeber gemacht und hat gesagt, nicht jeder Arbeitnehmer ist anspruchsberechtigt, sondern erst dann, wenn ein Unternehmen über 5 Vollzeitarbeitsplätze verfügt. Also die ganzen kleinen Unternehmen sind da ausgenommen. Unternehmen, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, sind ausgenommen, die unter Insolvenz stehen. Also da hat man schon den Bedenken Rechnung getragen, dass gerade kleine Firmen überfordert sind, wenn Arbeitnehmer neben ihrem Erholungsurlaub dann auch nochmal Bildungsfreistellungen beantragen.
Das hört sich spannend an und eigentlich ganz einfach. Also ich stelle mir jetzt vor, eine Kollegin denkt sich, ich möchte jetzt unbedingt den Englischkurs machen, weil ich im Sommer ohnehin vorhatte, ins englischsprachige Ausland zu fahren, da will ich mich fit machen und guckt, unter anderem solche Kurse wird sie finden oder einen Kurs zur Landschaftsgestaltung oder gerade Europa, jetzt im Zuge der Europawahl spielt eine Rolle. Ich will noch ein bisschen mehr erfahren, wo kommt Europa her, wo entwickelt sich Europa hin. Also es gibt ja unterschiedliche Kurse, die da angeboten werden. Sie hat also eine Idee und denkt sich, okay, ich mache genau das, hat dafür 5 Tage zusätzlichen Urlaub, bezahlt den allein, jeder andere bezahlt seinen Urlaub ja auch allein. Das kommt ja noch hinzu. Also wenn man Urlaub fährt, bezahlt einem der Arbeitgeber ja nicht das Hotel. Aber wie hoch ist denn der Zuspruch jetzt nach 3 Jahren laufender Bildungsfreistellung in Thüringen?
Der Zuspruch könnte höher sein. Das müssen wir ehrlicherweise einräumen. Wir sagen einmal, wir sind erst 3 Jahre auf dem Markt. Wir müssen die Marke Bildungsfreistellung natürlich auch bekannt machen, wie bei jedem neuen Produkt. Man hat Erfahrung aus anderen Bundesländern und haben gedacht, dort ist es weit besser, aber weit gefehlt. Wir bewegen uns hier in einem Bereich von 0,3-1% der Arbeitnehmer, die überhaupt Bildungsfreistellung schon mal mitgemacht haben. Das heißt, sehr geringer Anteil. Woran mag das liegen? Einmal passt vielleicht ein Kurs zeitlich nicht in die Planung rein. Das sind diverse Gründe, die wir aber auch noch nicht so analysiert haben. Wir treffen uns, diejenigen, die zuständig sind für Bildungsfreistellung in den Bundesländern, einmal jährlich zu einem Erfahrungsaustausch. Und da stehen wir eigentlich alle vor dem gleichen Problem. Es könnte höher sein. Wir starten verschiedene Kampagnen, um nochmal darauf hinzuweisen. Gerade auch in Thüringen haben wir in den 3 Jahren sehr viel getan. Wir haben die verschiedensten Wege gegangen. Wir sind die verschiedensten Wege gegangen. Das sind einmal die herkömmlichen Plakataktionen, Werbeaktionen, die man hat. Dann das Moderne muss man natürlich auch bedienen. Wie informieren sich junge Leute über Social Media? Da haben wir Google Ads Maßnahmen. Wir haben über Facebook, Instagram die verschiedensten Kanäle bedienen wir mit Werbung, Hinweisen auf Bildungsfreistellung. Wir haben Karten, Flyer, dann haben wir noch natürlich bildungsfreistellung.de. Also auf wer sich informiert, kommt irgendwann automatisch auf die richtigen Pfade mit Hinweisen. Wer dem aus dem Weg gehen kann, den erreichen wir nicht. Das merken wir natürlich auch bei unseren Analysen der Teilnahmen. Wir haben jeden, der einen Kurs beantragt, als Träger verpflichtet, uns anschließend zu berichten und Statistiken zu liefern, immer zum 1.10. und zum 1.4. eines Jahres, also halbjährlich. Und da erfassen wir Daten, die wir einfach brauchen, um zu sehen, wo müssen wir nachjustieren, und stellen fest, dass leider die Zielgruppe, die wir natürlich zuerst im Blick haben, die mit einem geringen Bildungsabschluss, die hatten wir im Fokus, die werden auch kaum erreicht. Während diejenigen mit Abitur, mit Hochschulabschluss, die belegen natürlich diese Kurse, weil sie wissen, es ist ein Gewinn. Oder das sind auch Personen, die möglicherweise noch ein Abendstudium belegen und über Bildungsfreistellung ihre Prüfungstage abdecken können. Also die sind dann auch so gewieft, haben die Übersicht und belegen die Kurse, während die, wie gesagt, mit geringem Bildungsabschluss nicht erreicht werden. Denen ist es vielleicht zu viel. Vielleicht haben sie Barrieren im Kopf, die sie vor Bildungs... Die sie irgendwie bewahren, also da Bildung zu besuchen, Bildungskurse zu besuchen. Ein Dilemma, was wir aber teilen mit den anderen Bundesländern. Die machen die gleichen Erfahrungen und wir wissen nicht, wie wir den Zustand verbessern. Vielleicht, dass wir bitten, also die Teilnehmer, die die Kurse besucht haben, dass sie einfach davon berichten, in ihrem Kollegenkreis, in ihrem Bekannten- und Freundeskreis, dass sich es rumspricht. Denn oft ist es ja so, dass man Ratschläge von Freunden, von Bekannten, von Kollegen eher wahrnimmt und annimmt, als wenn eine Pressemeldung von einem Ministerium kommt. Das ist wieder so ein staatlicher Bericht, den man mit einem gewissen Widerstand entgegennimmt, auch wenn wir uns da immer bemühen, den richtigen Ton zu treffen, wird er oft von den, also aus dem Freundeskreis eher angenommen als jetzt von staatlicher Stelle, weil es oftmals so oberlehrerhaft vielleicht aufgefasst wird, auch wenn wir es nicht so meinen.
Also die Statistik vom Oktober letzten Jahres besagt, seit 2016 gab es 2104 anerkannte Bildungsveranstaltungen in Thüringen, an denen 3258 Teilnehmer und Teilnehmerinnen eben teilgenommen haben, diesen Urlaub in Anspruch genommen haben. Sie haben im Vorgespräch, Herr Dr. Paffrath, schon gesagt, dass der Großteil der Veranstaltungen aus dem Bereich Arbeitswelt kam, also einen Arbeitsweltbezug hatte, die Meisterprüfung, die Weiterqualifizierung für einen bestimmten Bereich, und haben auch gesagt, dass mit dem Blick darauf, den Bundesländervergleich und die eigenen Zahlen auszuwerten, man sich im Ministerium fragt, wo nachjustiert werden könnte, müsste. Da zunächst nochmal an Uwe Rosbach aus der gewerkschaftlichen Perspektive. Wo müsste denn nachjustiert werden und wie?
Ja, also wir sind immer noch natürlich unzufrieden mit der Kleinbetriebsregelung. Die hat Herr Dr. Paffrath eben ja kurz erklärt. Also dass vor allem diejenigen, die sowieso schon relativ benachteiligt sind, das wissen wir aus anderen Statistiken, in der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung, beruflicher Weiterbildung in Kleinbetrieben, die auch häufig nicht unter tarifvertragliche Regelungen fallen, dass die also ausgenommen sind. Das ist schon mal eine Sache, die finden wir nicht so gut. Wir haben auch noch als Gewerkschaften, ich habe das heute gerade noch mal gelesen, im Hinblick auf die Landtagswahl gibt es ein Papier des DGB, da steht auch drin, dass auch für die Azubis die Drei-Tages-Regelung, also die bekommen nicht 5 Tage, sondern nur 3 Tage, dass wir das weiterhin kritisieren. Aber ich glaube, das ist, wir sollten anders nach vorne gucken. Wir sollten vor allen Dingen gucken, dass nach drei Jahren stehen wir, glaube ich, ganz gut da in Thüringen. Und ich habe auch hier nicht den Widerstand erlebt, den es in anderen Bundesländern gegen Bildungsfreistellung gegeben hat. Also das war am Anfang ein riesengroßer Sturm im Wasserglas und danach ist eigentlich der Arbeitgeber oder die Arbeitgeber sind eigentlich eingesackt, haben jetzt nichts mehr gemacht. Das liegt ein bisschen auch daran, dass Bildungseinrichtungen der Arbeitgeberverbände und der Kammern, die am heftigsten gegen Bildungsfreistellung war, heute die größten Anbieter auf dem Markt sind. Und das muss man auch mal sagen. Also quasi, wenn es sich damit ein Geschäft machen lässt, dann sind sie dann doch dabei. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist die, an die eigene Nase fassen. Wir als Gewerkschaften nutzen auch nicht vollständig unsere Möglichkeiten im Rahmen der gewerkschaftlichen Bildung, die uns durch Bildungsfreistellung ermöglicht ist, Bildungsurlaube anzubieten und dort auch gruppenmäßig Kolleginnen und Kollegen anzusprechen. Das war vielleicht in den 70er Jahren in Westdeutschland anders, wo man zumindest heute immer noch davon berichtet, da Teile von Belegschaften größerer Unternehmen, die sind dann auch zusammen auf den Bildungsurlaub gefahren, haben dort auch über ihre eigene Arbeitswelt, über ihre Situation im Betrieb diskutiert und so weiter und so fort. Diese Chance nutzen wir heutzutage kaum. In Thüringen ist es auch ein bisschen schwierig. Wir haben nicht so viele große Unternehmen, aber es ist ganz klar, dass überhaupt die Arbeitswelt sich also sehr verändert hat von dem Zeitpunkt an, wo das erste Mal also der Bildungsurlaub politisch realisiert wurde. Da hat sich grundlegend vieles verändert. Der Bildungsurlaub ist nicht immer darauf eingegangen. Oder das, was wir als Gewerkschaften zum Beispiel anbieten, das ist die eine Sache. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wenn Sie angucken, wie viel Volkshochschulkurse belegt werden und im Bereich, was Sie eben angesprochen haben, also mit den Englischkursen oder so. Ja, da frage ich mich manchmal, wieso die Volkshochschulen da nicht häufiger also quasi das als Bildungsfreistellung anbieten, sondern das ist dann häufig abends und dafür brauche ich dann keinen Bildungsurlaub zu nehmen. Das ist auch, es gibt ja auch ein bisschen so die Nichterfahrung oder die mangelnde Erfahrung im Bewerben von Bildungsfreistellungsmaßnahmen bei den Trägern der Erwachsenenbildung oder bei Bildungseinrichtungen generell. Da können wir auch noch was von lernen. Aber es ist ein schwieriges Feld, glaube ich. Und ja, aber wir sind, glaube ich, guten Mutes. Ich glaube, alle Kolleginnen und Kollegen aus Erwachsenenbildungseinrichtungen, die sind eigentlich ganz froh, dass es ihn gibt. Und jetzt muss das also weiter quasi veralltäglicht werden.
Bevor wir hören, wie das Ministerium an einzelnen Stellen Verbesserungen und Weiterentwicklung der Thüringer Bildungsfreistellung angedacht hat, hören wir erst einmal die nächste Musik.
I was the one to judge. You said you've had enough and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. When you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind. To judge, you said you've had enough and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. When you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind and there's more than me. That you're not the same. Feels like you read my mind. And there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind. And there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same.
gerade und aus der Perspektive des Ministeriums, wären das in etwa auch Ansatzpunkte, bei denen Sie sagen, ja, so könnten wir Bildungsfreistellung in Thüringen noch stärker in die Breite tragen, stärker implementieren?
Das denke ich auch. Wir sind natürlich im Gespräch mit den Anbietern. Wir haben ja einen Bildungsfreistellungsbeirat, mit dem wir auch solche Themen diskutieren. Regelmäßig stellen wir dem Beirat auch unsere Statistik vor und haben diese auch Wunsch des Beirats auch schon ergänzt um weitere Dinge, die wir jetzt erfassen, versuchen auch gemeinsam zu analysieren, wie kann man das Ansprechverhalten bessern. Ich hatte aber auch eingangs gesagt, insgesamt ändert sich ja das Klima durch die Probleme, die wir bewältigen müssen, wie demografischer Wandel und Fachkräftemangel. Ich denke, in Zukunft kann es durchaus sein, dass Firmen werben, dass bei uns die Belegschaft schon zu 20% an Bildungsfreistellung teilgenommen hat, um einfach zu sagen, wir sind aufgeschlossen. Wir bieten selbst auch als Träger, als Arbeitgeber, kann das ja auch organisieren, Bildungsveranstaltungen an und ermuntern unsere Mitarbeiter, davon Gebrauch zu machen. Qualifizierung ist ein Teil des Werkzeugs, gehört zum A und O in der Arbeitswelt. Wer stehen bleibt, verliert. Wir haben in der Digitalisierung so viel aufzuholen. Jetzt kommt 5G, das muss oder Wirtschaft 4.0. Die ganzen Schlagworte, die man hört, müssen ja mit Leben erfüllt werden. Die müssen auch in Unternehmen umgesetzt werden. Und dazu muss Personal immer wieder qualifiziert werden. Man kann nicht zu jedem neuen Thema Personal einstellen, die gerade frisch ausgebildet sind und Absolvent sind von Hochschulen. Man muss auch das eigene Personal weiter schulen und dazu ist natürlich Bildungsfreistellung ein probates Mittel. Zum einen als Anbieter diese Kurse anzubieten, also auch zu sehen, wo ist denn demnächst ein Feld, wo ich mich tummeln kann als Träger einer Fortbildungseinrichtung. Oder als Arbeitgeber natürlich zu sehen, welches Personal kann ich in welche Richtung schulen, um sie vielleicht auch zu ermuntern. Da gibt es die und die Kurse, die sollten sie belegen. Und dann kann ich selber es steuern und in der Hand haben als Arbeitgeber, zu sehen, hier gibt es einen Anbieter, ich muss nicht selbst aktiv werden und ein Angebot zurechtschneidern, sondern es gibt es bereits auf dem Markt und da schicke ich meinen Mitarbeiter hin, dass die Initiative manchmal auch vom Arbeitgeber ausgehen kann. Und damit hätten wir auch ein ganz anderes Ansprechverhalten der Mitarbeiter. Vielleicht auch, ja, wenn der geht, dann darf ich aber auch nächstes Jahr gehen. So.
Ja, wir hatten am Anfang die Sorge, gewissermaßen, dass die Arbeitgeber sich jetzt, wenn Bildungsfreistellung möglich wird, von den Kosten der innerbetrieblichen Weiterbildung entledigen und sagen, naja, jetzt könnt ihr das ja selber machen. Das ist ja nicht eingetreten. Es ist nicht so, es hat sich nichts Grundlegendes verändert. Die meisten Weiterbildungsveranstaltungen fallen immer noch innerbetrieblich an, finden dort statt, werden dann auch während der Arbeitszeit oder zumindest weit überwiegend oder überwiegend während der Arbeitszeit gemacht und auch die Kosten häufig vom Arbeitgeber beantragt. Also unsere Sorge war eher, die entledigen sich ihrer Aufgabe, die Beschäftigten weiterzubilden. Was Sie aber zu Recht gesagt haben, ist, was man natürlich als Arbeitgeber daran merkt, wenn jemand Arbeitnehmer ist und sagt, ich will mich jetzt hier im Bildungsurlaub weiterbilden, dann merke ich schon mal als Arbeitgeber, als Vorgesetzter, hier ist jemand, der will mehr. Der will vor allen Dingen noch zusätzlich was lernen. Der ist bereit, sich auch selber zu bilden. Und das ist, macht natürlich nach außen was anderes her, als wenn jemand sagt, ach, lass mich damit in Ruhe. Ich will das jetzt nicht mehr lernen. Ich bin schon zu alt oder ich weiß schon alles. Kenne ja auch besonders bildungsferne Schichten, die man vor allen Dingen in höheren akademischen Graden findet, bei Universitätsprofessoren vornehmlich. Da ist die Weiterbildungsrate am niedrigsten. Zum Beispiel, also nicht nur die gut Qualifizierten bilden sich weiter. Da würde ich jetzt mal sagen, also das ist ein Bild, man kann da kein einheitliches Bild zeichnen. Es sind nicht nur die Unqualifizierten, die nicht teilnehmen, sondern man kann auch Schlüsse daraus ziehen, wenn jemand Bildungsurlaub nimmt, dass der also sich selbst, also auch bilden will. Und ich muss sagen, in meinem Betrieb bei Arbeit und Leben, wir haben tarifvertraglich seit 1998 10 Tage Bildungsfreistellung im Jahr, tarifvertraglich vereinbart, und wir haben auch nicht eine sonderlich hohe Weiterbildung, also Bildungsurlaubsquote. Also wir kommen vielleicht auf 5-10% der Beschäftigten pro Jahr, die das wahrnehmen, aber meist auch nicht 10 Tage, sondern nur 5 Tage. Aber es ist schon interessant, also für den Vorgesetzten zu sehen, was macht der eigentlich, wo will der eigentlich hin, was ist sein Thema, wo geht's dahin, was will der. Und ich finde diese quasi, also diese Selbsttätigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ja in dieser heutigen Arbeitswelt also ziemlich wichtig ist und auch eine Ressource eigentlich für diese Unternehmen ist, die wird noch viel zu häufig nicht gesehen. Und da gilt es auch, da haben Sie recht, also von Arbeitgeberseite, also viel mehr darauf zu achten, dass die Kolleginnen und Kollegen, die man beschäftigt, sich von sich auch aus aktiv werden und sich bilden.
Bevor wir zum Abschluss dieser Sendung zum Thema Bildungsfreistellung in Thüringen kommen, spielen wir noch die nächste Musik. Und nach der Musik geht es um die Sicht der Teilnehmer. Was müsste sich aus deren Sicht wohl verbessern, um mehr und andere Bildungsveranstaltungen, andere Bildungsurlaube in Anspruch zu nehmen? Und welche Wünsche hat das Ministerium und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft denn beim Thema Bildungsfreistellung?
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Heute mit dem Thema Bildungsfreistellung. Ich habe zwei Gäste im Studio. Einmal Herr Dr. Paffrath vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und Uwe Rosbach, ehrenamtlich verantwortlich für den Bereich Erwachsenenbildung innerhalb der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Vielleicht nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Teilnehmer von Bildungsurlaub. Wir haben jetzt schon in unterschiedlichen Statements kurz gehabt, dass es eher, sagen wir mal, um den Bildungsmittelbau geht. Also eher nicht die mit geringeren Bildungsabschlüssen, aber auch nicht diejenigen mit sehr hohen Bildungsabschlüssen. Im Vorgespräch hatten Sie aus der Statistik berichtet, dass es auch, der Altersmittelbau fehlt, dass es eher jüngere Beschäftigte sind und dann nachher wieder Beschäftigten ab 50. Rückmeldungen, die wir als Gewerkschaft von Teilnehmenden haben, waren auch gewesen, dass es zum Teil schwierig ist, Bildungsveranstaltungen in anderen Bundesländern teilzunehmen. Zumindest, dass das eher so ein wachsender, durchaus sich entwickelnder Bereich ist. Kein selbstverständlicher, dass man als Thüringer an einer Bildungsfreistellung in Berlin ohne Probleme teilnehmen kann. Das war zumindest die Rückmeldung, die wir bekommen haben. Den konkreten Fall kann ich Ihnen an der Stelle nicht sagen. Aber wenn wir mal auf solche Baustellen den Blick werfen, dann möchte ich Sie jetzt beide nochmal bitten, in einem ganz kurzen Fazit sich vorzustellen, dass wir uns in 5 Jahren wieder treffen in einer Radiosendung und wir dann nochmal auf Bildungsfreistellung gucken. Was hat sich dann verändert? Wie funktioniert dann Bildungsfreistellung? Herr Dr. Paffrath.
Das betrifft jetzt Optimierungen, die wir selber sehen. Das wäre vielleicht bei bildungsfreistellung.de, dass wir das etwas benutzerfreundlich machen, weil wir ja über 2100 Kurse derzeit im Angebot haben. Und die Plattform, die wir dort haben, die ist noch verbesserungswürdig. Wir müssen dringend das Suchsystem verschlagworten und dadurch ändern, dass man beispielsweise sagt, ich möchte in der Region X einen Kurs besuchen, dass man die Stadt eingibt. Und was habe ich da für ein Angebot? Oder ich gebe das Thema ein, zu dem ich einen Kurs besuchen will. Und dann kriegt man die Angebote, in welchen Orten, zu welchen Zeiten wird dieser Kurs dort offeriert oder nach Preisen und so und dergleichen. Und dieses Suchsystem haben wir derzeit noch nicht installiert. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Wir müssen dann nochmal Geld in die Hand nehmen. Und das ist natürlich eine Sache, die wir jetzt in diesen 3 Jahren erlebt haben, dass wir auch rückgespiegelt bekommen von Teilnehmern, die sagen, ja, es ist unglaublich hoch, das Angebot, sehr interessant, aber man braucht halt Zeit, um sich dann da durchzuscrollen. Und das kennen Sie natürlich von anderen professionellen Plattformen, dass eleganter gelöst ist. Und daran arbeiten wir. Da stelle ich mir vor, dass das in 5 Jahren auf jeden Fall viel kundenorientierter ist. Was erwarten wir noch? Dass natürlich die Quote steigt. Wir sind ja, wie ich sagte, im Gespräch mit anderen Ländern, dass wir vielleicht auch von denen Tipps bekommen, wie sie es optimieren konnten von der Nutzerzahl, vom Nutzerverhalten. Der Durchbruch ist in anderen Ländern noch nicht da, denen geht es genauso wie wir, aber vielleicht finden wir gemeinsam die Möglichkeit, stärker dafür zu werben, alle Seiten zu sensibilisieren. Es ist notwendig, sich immer fortzubilden, egal wo, ob abends in Kursen der freien Träger oder der Volkshochschulen, ob tagsüber über Bildungsfreistellung, mal in Blockform 5 Tage ganz abschalten, woanders sein, andere Menschen kennenlernen, vielleicht in Bereichen tätig sein, einfach mal über den Tellerrand sehen, Pausengespräche zu führen mit Kollegen aus anderen Regionen, aus anderen Unternehmen. Das ist oftmals ein Gewinn, den man vorher gar nicht gesehen hat. Denkt man auf das Thema, aber oftmals sind auch die Pausengespräche gerade das Wichtige daran, wie dass man sagt, ich habe das und das Problem, wie löst ihr das oder kennt ihr das auch? Ja, hatten wir und wir haben es folgendermaßen gelöst. Das sind ja oftmals Überraschungen, die auch eine Veranstaltung zum Gewinn werden lassen. Deshalb gibt es ja auch gerade Freiräume, die dann auch bedient werden von allen Teilnehmern, die das auch mit Leben erfüllen, auch ohne Dozent. Wir verlangen ja nur ein Mindestangebot, dass wir sagen, eine Blockform muss gewährleistet sein. Das sind 2 Tage Minimum. Und jeder Tag muss ausgefüllt sein mit mindestens 6 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten. Also genügend Zeit, dann auch noch mit anderen zu fachsimpeln, ins Gespräch zu kommen und Dinge zu erörtern, auf neue Gedanken zu kommen, neue Ideen für die Zukunft.
Und aus gewerkschaftspolitischer Sicht, Uwe Rosbach, wo stehen wir in 5 Jahren?
Ja, dass Gewerkschaften politische Bildung wieder ernster nehmen und da auch ihre Werke, also ihre Einrichtungen, stärker dazu anhalten, dort allgemeinpolitische Bildungsseminare anzubieten, die auch dann beworben werden. Das halte ich für ein ganz wichtiges Moment. Was ich aber vielleicht noch zusätzlich zu Herrn Paffrath sagen will, das kann ich alles unterschreiben, was er gesagt hat. Ich glaube, es ist ungeheuer wichtig, auch positive Erfahrungen mal zu haben und die auch zu spiegeln. Viele Menschen, die werden mit Weiterbildung konfrontiert, da muss also eine neue Maschine bedient werden, dann kommt irgendwie so ein Depp, der vielleicht was von der Maschine versteht, aber kein pädagogisches Konzept hat. Und ich kann nur sagen, bei pädagogisch wertvollen Bildungsfreistellungsveranstaltungen wird man auch ganz andere Bildungserlebnisse haben, als sie im normalen Fortbildungsalltag Routinen schnell, wir machen mal, wird man diese neuen Erfahrungen haben und dann wird man vielleicht auch eine völlig andere Einstellung zur eigenen Bildung oder zur Teilnahme an Bildungsveranstaltungen haben. Es ist zum Teil so, dass wir häufig darunter immer noch leiden, dass viele Menschen, gerade hier in Ostdeutschland, in den 90er Jahren fürchterliche Weiterbildungserfahrungen bei der beruflichen Weiterbildung, der Umschulung und so gemacht haben, wo es also wirklich nur darum ging, möglichst viele Leute möglichst schneller Zeit mit möglichst wenig Personal und vor allen Dingen mit möglichst wenig Kreativität in andere Berufe umzuschulen. Und Bildungsfreistellung von einem anerkannten Träger gemacht ist anders normalerweise. Da gehe ich mal von auf, da vertraue ich auf die Fachkompetenz meiner Kolleginnen und Kollegen. Das ist keine Frontalunterricht, da werden vor allen Dingen die Teilnehmenden zur Mitarbeit aufgefordert und sie können sich einbringen und Erfahrungen austauschen und gewissermaßen die auch weitergeben. Dass dies also auch in der Öffentlichkeit bekannter wird, da brauchen wir natürlich Teilnehmende, die diese Erfahrung machen und sie auch multiplizieren und das sagen, das war total gut. Und ich gehe davon aus, dass weit überwiegend, zumindest in dem Bereich der gesellschaftspolitischen Bildung, alle diese Veranstaltungen so angelegt sind. Im Bereich der beruflichen Bildung bin ich mir da nicht immer so sicher. Da kommen ja auch die meisten Lernwiderstände daher. Das wissen wir auch, wenn da im Betrieb gesagt wird, du musst jetzt auf eine Schulung, dann ist da keine große Freude, sondern das ist eher eine Belastung. Man muss von zu Hause weg, man muss was Neues lernen. Man weiß nicht, ob man es gleich versteht. Man hat nicht das Gefühl, immer mitgenommen zu werden. Das ist zumindest in den allermeisten gesellschaftspolitischen oder auch kulturell angereicherten Seminaren der Erwachsenenbildung anders. Und da muss man einfach mal reinriechen, das muss man einfach mal mitgemacht haben. Und ich glaube, das wäre besser, wenn wir das besser darstellen können, wenn wir da auch nach außen besser tragen können. Aber dafür brauchen wir natürlich auch mehr Angebote. Zum Schluss noch was. Dieses Beispiel aus Berlin, was du eben angesprochen hast, das kennen wir. Das haben wir wir bieten ja schon seit längerem auch Bildungsfreistellungen an, auch für andere Bundesländer, als das noch gar nicht in Thüringen war. Und eine ordentliche Bildungseinrichtung, die sagt dann, ja, wo hast du Bildungsurlaubsanspruch in Thüringen? Okay, dann beantragen wir unser Seminar in Thüringen. Das kostet einiges, ne? Ich glaube 60 Euro oder so. 20 Euro. Dann beantragen wir, dass das Seminar aufgenommen wird und dann kannst du teilnehmen. Das hängt ein bisschen also von der Flexibilität der Bildungseinrichtung ab. Aber normalerweise machen die das. Also wir haben das jedenfalls früher auch immer getan und machen das auch heute noch. So, gut.
So, dann beenden wir nach dieser Lobeshymne auf die Möglichkeiten der Bildungsfreistellung, denn das war das erklärte Ziel dieser Radiosendung, Ihnen diese Möglichkeit, diese tolle Möglichkeit näher zu bringen, Ihnen zu erläutern, wie man dorthin kommt. Aufs Wärmste nochmal empfohlen, bildungsfreistellung.de, aber auch insbesondere die Träger der Erwachsenenbildung in Thüringen informieren auf ihren Internetseiten ebenfalls ausführlich zum einen zu den Möglichkeiten und Antragserfordernissen als auch zu ihren einzelnen Bildungsangeboten. Ich bedanke mich bei Herrn Dr. Paffrath vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.
Danke, gerne.
Und bei Uwe Rosbach, Referatsleiter der GEW für den Bereich Erwachsenenbildung.
Ja, merci.
Das war unsere Bildung in Thüringen-Sendung zum Thema Bildungsfreistellung in Thüringen. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören, wünsche Ihnen einen guten Start in den Mai und bis zum nächsten Mal.